Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 70. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, nach diesem weiteren Wintersportwochenende. Und man muss jetzt, glaube ich, wirklich sagen, jetzt ist alles gestartet. Jetzt gibt's Langlauf, jetzt gibt's Biathlon, jetzt gibt's natürlich weiterhin die Bobsportarten, die sonstigen Sportarten im Eiskanal. Nordische Kombi hat ebenfalls jetzt angefangen. Also voller geht's eigentlich nicht als dieses Wochenende. Hat nur noch Formel 1 gefehlt oder hätte gefehlt. Aber damit auch mal wieder ein herzliches Willkommen an David. Servus.
Moin moin, du sagst es schon, es ist so viel los wie vielleicht in kaum einer anderen Phase des Jahres. Wir haben Fußball sowohl national als auch international. Wir haben verschiedene Disziplinen-News abseits des Wintersports und natürlich den kompletten Wintersport-Block. Zuerst natürlich wieder die allgemeinen News, danach werden wir im zweiten Block auf den Wintersport bzw. auf das Wintersport-Wochenende zu sprechen kommen, um dann im letzten Teil wie gewohnt uns dem Fußball zu widmen. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und steigen direkt ein mit einer sehr erfreulichen Nachricht aus hessischer Sicht und aus deutscher Sicht allgemein. Der 40-jährige Timo Boll, Tischtennislegende, hat tatsächlich nochmal eine Einzelmedaille bei der WM geholt und hat durch sein Ausscheiden, auch weil er unter anderem durch eine Bauchmuskelverletzung beeinträchtigt wurde, trotzdem sensationell Bronze geholt.
Ja, und das zeigt wieder seine nicht enden wollende Klasse. In dem Alter trotzdem noch gegen die hochklassigen, mittlerweile auch ja jungen Chinesen unter anderem, in der Weltspitze anzukommen. Das nötigt mir meinen gesamten Respekt ab. Und ich bin gespannt, wie lange er dieses Niveau noch halten kann. Weil irgendwann muss er dann tatsächlich, ich gehe davon aus, dass irgendwann dieser Fall kommen wird, aber der hat das jetzt bis 40 Jahre rausgezögert. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass der das noch 5 Jahre so durchzieht, ehrlich gesagt.
Genau, der Meinung ist Dmitri Ovtcharov auch. Der konnte bei der WM leider nicht dabei sein. Der hatte eine Knöchelverletzung und die frotzeln auch schon gegenseitig, wie viele Olympische Spiele er noch bestreiten will. Also ich glaube, so ganz weg von der Bildfläche ist er noch nicht. Und gerade wenn er jetzt nochmal bei der WM eine Medaille holt, ist mit dem Rekord-Europameister auch in Zukunft noch weiterhin zu rechnen. Ja, kommen wir vom Tischtennis zum Tennis. Da ist die Saison, wir wollten so fast schon begraben letzte Woche. Tatsächlich gibt es aber noch Davis Cup-Spiele und da ist im Viertelfinale jetzt auch mit den deutschen Tennisherren zu rechnen. Denn es lief ganz gut in den letzten Tagen. So ein bisschen was konnte man bei Servus TV sehen und Kevin Krawitz, Tim Pütz, Dominik Köpfer und Co. haben da doch ganz gute Leistungen gezeigt.
Ja, ganz genau. Und jetzt geht es um den ersten Halbfinaleinzug im Davis Cup seit 14 Jahren. Es geht gegen Großbritannien morgen um ca. 16 Uhr und letzten Endes gewann man erst gegen die Serben, gegen die starken Serben um Novak Djokovic, etwas überraschend auch mit 2-1 und gewann dann damit auch die Gruppe F und dann ging es im Achtelfinale gegen Serbien und da war letzten Endes der Trumpf wieder das starke Doppel, bestehend aus, wie du schon sagtest, Kevin Krawitz und Tim Pütz, die ja bei jedem Grand Slam eigentlich nur im Doppel antreten, aber da wirklich sehr erfolgreich sind und da vielleicht auch echt das eingespielte Team sind im Doppel aus deutscher Sicht. Und die gewannen nämlich 6-3, 6-4 gegen Oliver Marach und Philipp Oswald. Und jetzt geht's eben gegen Großbritannien.
Genau, also die Tennissaison ist noch nicht ganz zu Ende. Der Davis Cup natürlich so ein bisschen anders, als man gewohnt ist durch die Formatveränderungen in den letzten Jahren, aber dennoch auch im Free TV zu sehen und von daher schaut er gerne mal rein und nutzt die Gelegenheit. Ja, eine traurige Meldung erreicht uns aus dem Bereich der Formel 1 und zwar trauert der Rennsportzirkus um Frank Williams. Sir Frank Williams, 1999 von Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen, ist somit eine der prägendsten Gestalten der Formel 1-Geschichte. Unter anderem auch Teamchef von Ayrton Senna, als dieser 1994 seinen tödlichen Unfall in Imola hatte. Mit Williams hat er 9-mal die Konstrukteurs-WM gewonnen und 7-mal konnten seine Fahrer die Fahrerwertung gewinnen. 114 Grand Prix-Siege konnte Williams einfahren und bis zu seinem Rückzug letztes Jahr war er der älteste noch aktive Teamchef eben im Formel-1-Zirkus, um unter anderem deutsche Fahrer wie Nico Rosberg, Schumacher, Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg oder auch Piquet, Prost und Menzel sind unter ihm gefahren und haben eben auch Titel und Rennen gewonnen. Und ja, ein ganz großer verlässt er die Bühne. Seit 1986 saß er im Rollstuhl aufgrund eines Autounfalls. Und ja, er bleibt auf jeden Fall unvergessen und eine prägende Gestalt des ganzen Rennsports, die nun die Bühne verlassen hat. Kommen wir zum Darts, Benni.
Genau, da stand nämlich, ja, ist gerade so ein bisschen blöder Übergang, aber trotzdem. Da stand nämlich, das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft statt, also sowas wie die Generalprobe. Und es spielte sich jetzt in den letzten Turnieren wieder ein bestimmter Spieler nach vorne und auch wieder zu einem der Favoriten. Also wäre er sowieso gewesen, aber Peter Wright gewann jetzt dieses Turnier in einem heißen Finale gegen Ryan Searle, den Engländer, der jetzt sein erstes Major-Finale spielte. Mit 11-10 gewann Peter Wright das und ist jetzt, glaube ich, ja, seit Jahren mal wieder ein anderer Sieger anstatt Michael van Gerven und Phil Taylor in diesem Turnier, weil die haben dieses Turnier so gut wie gepachtet in diesen letzten Jahrzehnten. Und aus deutscher Sicht auch wieder zwei Starter dabei. Zum einen Gabriel Clemens, der gewann auch seine sein Erstrundenspiel, ebenso wie Martin Schindler. Beide erreichten nämlich die Top 32 der Players Championship Turniere. Und Martin Schindler zum einen 6-3 gegen Ian White, also gegen Mr. Pro Tour eigentlich, der auf dem Floor, also ohne TV-Kameras, echt viele Siege einfahren kann normalerweise. Und ebenso Gabriel Clemens, der den legendären Steve Beaton, den einmaligen Weltmeister, 6-5 im Decider schlagen konnte. Zudem fand im Rahmen der Players Championship Finals gestern Abend kurz vor dem Finale noch das Jugend-WM-Finale statt. Das wurde am Sonntag komplett ausgespielt, die Top 32 wurden da ausgespielt und in diesen Top 32 haben sich ja zum einen auch Fabian Schmutzler und Nico Springer qualifiziert durch eine hervorragende Development-Tour. Beide fallen leider aber schon in der Gruppenphase dann als dritter Platz raus, verloren ihr deciding Match, was sie dann am Ende gewinnen hätten müssen, um ins Achtelfinale zu kommen. Das Finale bestritten zum einen kein Pro-Tour-Neuling mit Ted Evans, der schon Jahre auf der Pro-Tour ist und jetzt sich auch schon im Vorhinein für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte. Und der traf auf den den überraschenden Achtelfinalisten des Grand Slam, Nathan Rafferty. Ted Evans gewann am Ende 6-4 und dadurch, dass eben Ted Evans schon zuvor für die Weltmeisterschaft qualifiziert war, heißt das heute für die letzte Chance im PDPA Qualifier, also für die letzten Tourcardholder, dass jetzt nicht nur zwei Karten für die Weltmeisterschaft noch ausgespielt werden, sondern drei. Also drei Deutsche sind heute noch am Start, haben die Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Zum einen Max Hopp, Steffen Siebmann und Michael Unterbuchner, der BDO-Halbfinalist. Und ja, wir drücken den Jungs die Daumen. Vielleicht sehen wir ja sogar fünf Deutsche bei der Weltmeisterschaft oder sechs.
Es werden immer mehr. Also das wird eine richtige Gaudi aus deutscher Sicht im Elli-Pelli. Ich freue mich drauf und da werde ich sicherlich, es ist ja sonst nichts an Sport los, auch mal regelmäßiger reinschauen.
Also ich hoffe, du meinst das ernst mit dem ich freue mich
drauf. Ja, also ich gebe mein Bestes, ne? Ohne Frage. Und bin ich hoffentlich nicht der Einzige, sondern viele von euch machen da gerne mit. Ebenso gilt es beim Basketball mal reinzuschauen. Da gibt es ja durchaus auch mal die Möglichkeit, da ohne extra Geld drauf zu zahlen, noch ein bisschen was von der Nationalmannschaft zu sehen. Unter anderem mit dem neuen Nationaltrainer Gordon Herbert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er ausgesprochen wird. Der 62 Jahre alte Kanadier. Auftaktniederlage gegen Estland 66-69 war schon recht peinlich, aber im Hinblick auf die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen sah es jetzt gegen Polen schon deutlich besser aus.
Ja, genau, da konnte man einen Auswärtssieg feiern mit 72-69. Polen bisher auch mit zwei Niederlagen aus diesen beiden Spielen. Aber Deutschland jetzt mit einem Sieg aus zwei Spielen auf Rang 2 punktgleich mit eben den Esten, die ja gegen Deutschland noch gewinnen konnten. Die Quali geht dann erst am 25.02. weiter. Da spielt dann Deutschland gegen Israel. Die konnten bisher beide Spiele gewinnen. Und die Top 3 werden dann ja so gesehen in die Endrunde kommen, in Anführungszeichen, wo es dann um die Weltmeisterschaft geht. Da hat Deutschland, glaube ich, die besten also ziemlich gute Chancen. Und da gilt es eben, sich auch so lange wie es geht an diesem ersten Platz festzuketten, weil die Ergebnisse dieser Vorrunde werden ja in die nächste Runde der Qualifikation übertragen.
Genau, so ist es. Also da ist es nicht einfach nur Platz 3 absichern und gut ist, weil wenn die Ergebnisse weitergezählt werden, ist es eben ein bisschen nachhaltiger. Da bleiben wir natürlich auch dran, wie das dann nächstes Jahr weitergeht im Hinblick auf die WM und widmen uns dem Handball. Da haben wir ja letzte Woche versprochen, dass wir wieder einen Blick drauf werfen. Ich habe gesehen, dass die Handball-WM der Damen diese Woche ansteht. Das heißt, da könnten wir vielleicht auch in den nächsten Wochen mal ein Auge drauf werfen. Und wir schreiben uns mal hinter die Ohren, auch wenn im Moment so viel ansteht, dass wir nicht versprechen können, dass wir drauf zu sprechen kommen. Ja, genauso wie Handball-Europapokal. Aber was wir auf jeden Fall machen wollten, ist ja euch auf dem Laufenden zu halten, wie es in der HBL aussieht, der Bundesliga im Handball. Bei den Herren, aus hessischer Sicht konnte Melsungen ganz knapp gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen, 25-24, aber was auf jeden Fall prägend ist zu sagen, dass die Top 4 da vorne weiterhin marschieren, Flensburg mit einem Spiel mit zwei Spielen weniger, Magdeburg mit einem Spiel weniger, da gab es ja auch durchaus auch ein bisschen Corona-Chaos. Ja, der SCM geht weiter in Richtung Meisterschaft und das ist durchaus überraschend.
Ja, und was für eine Konsequenz die auch an den Tag legen, jetzt nach 12 Spielen immer noch keinen Punkt abgegeben, ne? Also, wer das mir vor der Saison gesagt hätte, ich hätte es ihm, glaube ich, nicht geglaubt. Genau, die MT, die macht sich da jetzt oben im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte fest, ist jetzt gerade Siebter, hat leider gestern gegen den HSV Handball mit 25-26 knapp verloren, also ein direkter Konkurrent, weil die sind jetzt Sechster, einen Platz vor Melsungen, also aber punktgleich. Und ja, ansonsten die Top 4 belegen zum einen, wie gesagt, Magdeburg, THW Kiel drei Niederlagen bisher, die Füchse Berlin auf 3 und Flensburg-Handewitt auf 4 und Magdeburg hatte jetzt diese Woche eben, beziehungsweise gestern auch relativ einfaches Spiel gegen den Tabellenletzten GWD Minden, da wäre alles andere als ein Sieg auch eine Überraschung gewesen.
Absolut, genau. Die beiden hessischen Teams jetzt auf Platz 6 und Platz 7, das ist schon mal ganz nett. Ja. Ganz unten stehen Stuttgart, Balingen und Minden. Dann lass uns doch gleich weiterschauen in die BBL, die Basketballliga in Deutschland. Da gibt es aus Göttinger Sicht zu berichten, dass es nicht ganz so rund lief, aber man hatte immerhin auch die Bayern zu Gast. Da darf man dann auch mit 66-80 als Verlierer vom Platz gehen. Bei Ulm gegen Berlin, gegen Alba, gab es da ja doch einen wahren Krimi. Da ging es in die Overtime am Ende 66-71. Und das sind dann zusammen mit Bonn auch schon die Spitzenreiter in der Tabelle. Die Münchner jetzt vor den Bonnern und Alba Berlin auf der 3.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, genau, bei Göttingen, da waren wir uns ja auch relativ sicher, dass die sich jetzt nicht da oben halten werden so lange, zumindest nicht in den oberen 4 Plätzen der Playoffs, sind immer noch auf einem soliden 9. Platz, weit weg von den Abstiegsplätzen. Genau, der FC Bayern ist jetzt Erster vor Bonn und ja, hat sich jetzt somit auch nach diesem eher mittelmäßigen Saisonstart gefestigt. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch alles wieder in die Richtung bewegen, wie wir es erwartet hätten, mit den Top-Teams ganz oben.
Ja, genau so sieht es aus. Im Tabellenkeller, dort auf dem 16. Platz Braunschweig vor den Fraport Skyliners und den Baskets aus Oldenburg, die den Schluss der Tabelle bilden. Ja, dann lass uns doch noch kurz auf die NFL schauen. Da ist ja, wie gesagt, weiterhin Week für Week weiterhin der Weg in Richtung Playoffs, der gegangen wird. Diesmal war es der 12. Spieltag. Die Packers haben gegen die Rams gewonnen. Unter anderem das Ergebnisse, die man nennen kann, ohne das jetzt wieder im Einzelnen auseinanderzupflücken. Die Patriots haben gegen die Titans recht deutlich gewonnen. Ja, die Texans haben gegen die Jets verloren, das ist soweit erstmal nicht überraschend. Und das Spiel, was jetzt noch aussteht im Monday Night Game, ist Washington Football Team gegen die Seattle Seahawks.
Genau, und wir sprechen sie jede Woche an, aber die Patriots, die liefern plötzlich wieder ab. Jetzt 36-13 gegen die Titans, die genau die gleichen Standings haben wie die Patriots mit 8-4 Siegen. Die Bengals zerstören förmlich gestern Abend die Pittsburgh Steelers mit 41-10 und das ist natürlich ein herber Rückschlag, weil die Steelers ja sich auch die Playoffs erhoffen. Das sieht jetzt aber plötzlich gar nicht mehr so toll aus. Die Vikings sind jetzt bei einer negativen Bilanz, 5-6 Siege nach der Niederlage gegen die 49ers. Und ja, genau, das wäre es, glaube ich.
Genau, die Bucks haben gegen die Colts gewonnen, 31-38, aber ich denke, wir müssen das jetzt nicht weiter vertiefen, weil sonst finden wir kein Ende. kein Ende finden, tut auch der Wintersport, weil er hat ja gerade erst angefangen. Da widmen wir uns in dem nächsten Blog mit, wenn ihr weiterhin darüber hinaus auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns gerne bei Twitter und bei Instagram @onthepitch_pod. Schaut da also gerne mal vorbei, bevor wir uns dann gleich dem Wintersport und danach dann noch dem Fußball widmen. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da melden wir uns wieder zurück nach der Unterbrechung mit dem Wintersport. Wir haben Bob, wir haben Skeleton, wir haben Rodeln, wir haben Skispringen, wir haben Skialpin, wir haben Langlauf, wir haben nordische Kombinationen, wir haben Biathlon. Kurz gesagt, wir haben das volle Programm und wir steigen ein mit dem Eiskanal in Innsbruck Eagles. Da waren ja letzte Woche schon die Skeletonis und die Bobfahrerinnen und Bobfahrer am Start, dieses Wochenende auch wieder. Und da hatten wir sowohl Zweier- als auch Vierer-Bob-Wettbewerbe und bei den Damen natürlich auch den allseits beliebten Monobob. Wie lief es denn da am Freitag?
Ja, also an sich kann, glaube ich, Laura Nolte auch gut, als einzige Deutsche an diesem Tag so wirklich überzeugen. Mit diesem zweiten Platz festigt sie ja auch erstmal ihre Weltcup-Gesamtführung, die sie am Start aufgestellt hat. Erste wurde jedoch Elena Myers-Taylor, die jetzt nach diesem Wochenende generell auf Platz, ich bin gerade bei der Zweier-Bob-Wertung, vergiss es, die jetzt auf jeden Fall ihren Weltcup-Sieg feiern konnte. Auf drei die, ist es Australien oder ist es Neuseeland? Ich weiß nicht, Brianna Walker. Und aus deutscher Sicht ansonsten Kim Kaliki.
Australien.
Kim Kaliki nur auf Rang 12, fast 7/10 von der Spitze entfernt. Und auch Mariama Jamanka konnte nicht überzeugen, die dann fast schon eine Sekunde abgefallen ist und sich zwischen der Chinesin King Ying und der Russin Lubov Chernik befindet.
Genau, die werden mit dem Monobob noch nicht ganz so warm. Aber Wenn man sich jetzt den Zweierbob anschaut, wo tatsächlich Alexandra Burkhardt, die schnellste deutsche Sprinterin überhaupt, die hat jetzt beim Zweierbob ihre Weltcup-Premiere gefeiert. Da sieht es auch bei den anderen Deutschen viel besser aus. Und sensationellerweise gab es da sogar einen Doppelsieg. Laura Nolte gewann nämlich im Zweierbob mit ihrer Partnerin zusammen vor Kim Kaliki auf dem zweiten Platz und auf dem vierten Platz Mariama Jamanka. Und das sieht dann im Vergleich zum Monobob schon gleich viel, viel besser aus. Und hat auch zur Folge, dass wir eben die drei deutschen Doppel auf den ersten vier Plätzen im Zweierbob-Weltcup haben, stand jetzt. Und wer weiß, wo die Reise hingeht, wenn man dann solche großen Namen wie Kaylee Humphries nur auf dem 10. Platz liest, stimmt das doch hoffnungsfroh, dass wir da drei starke Doppel haben.
Ja, definitiv. Also gerade mit Blick dann auf Olympia ist da auch eine gute Chance für alle drei Teams, da letzten Endes das ein oder andere Podium mitzunehmen. Und Laura Nolte ist natürlich in bestechender Form der nächste Weltcup-Sieg im Zweierbob. Wir reden im Monobob schon über mittelmäßige Form. Müsste sie sich erstmal so ein bisschen einfahren. Aber sie wurde auch da Zweite. Also da stimmt wirklich einiges bei ihr. Und Kim Kaliki wird das sicherlich ebenso wie Mariama Jamanka auch im Monobob so langsam dann noch hinbekommen.
Genau, davon gehe ich auch aus. Bei den Herren sieht es ja tatsächlich noch ein bisschen besser aus. Wenn wir da auf den Zweierbob schauen, haben wir da einen deutschen Doppelsieg. Francesco Friedrich siegt vor Johannes Lochner und der dritte Deutsche, Christoph Hafer, landet mit seinem Partner auf dem 6. Platz, knapp eine Sekunde dahinter. Das Podium vervollständigen tut Justin Cripps aus Kanada.
Ja, genau. Also Christoph Hafer mal ein tolles Ergebnis mit Platz 6. Hat ja bisher, ist immer so um die Top 10 mitgefahren, jetzt mal auf den 6. Platz. Das zeigt auch, dass das weiter nach vorne gehen kann. Francesco Friedrich braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der Dominator, der auch letzten Endes, glaube ich, mit Johannes Lochner um den Gesamtweltcup fahren wird. Und ja, überzeugende Vorstellung der Deutschen, definitiv.
Genau so wird es kommen. Im Viererbob auch Francesco Friedrich, derjenige, der sich den Weltcupsieg hier sichern kann auf der Olympiabahn von 1976 vor Oskar Skibermanis und eben dem schon angesprochenen Justin Cripps. Johannes Lochner im Viererbob auf dem 7. Platz.
Ja.
Das war das Wochenende aus Sicht der Bobfahrerinnen und Bobfahrer. Wir haben auch noch Skeleton, das gab es am Freitag auch noch jeweils, einmal bei den Herren und bei den Damen als Rennen. Da können wir natürlich auch gerne noch auf die Ergebnisse schauen. Bei den Herren sehr skurril, tatsächlich drei zeitgleich. Christopher Grother, der Deutsche, Wenjiang Geng aus China und Matt Weston aus den vom Vereinigten Königreich, alle drei auf dem ersten Platz. Axel Jung dann praktisch als Fünfter, mit der drittbesten Zeit, wenn man so will. Irgendwie kam, also blöd gesagt, aber er ist Fünfter geworden. Sind da die deutschen Ergebnisse, also kann man da auch auf jeden Fall von einem Weltcupsieg sprechen. Und bei den Damen ist es in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt, aber doch mit einem 10. und einem 12. Platz für Hannah Neise und Tina Herrmann durchaus was, auf dem man aufbauen kann. Elena Nikitina gewinnt auch das zweite Weltcuprennen dieser Saison.
Genau, also gerade natürlich Grother, der jetzt auch schon letzte Woche sehr überzeugt hat. Ich weiß nicht, waren sie letzte Woche auch schon in Innsbruck?
Ja.
Genau, da er ja schon Dritter geworden ist, jetzt eigentlich auch gleichzeitig Dritter und Erster, wenn du so willst. Ja, top, da läuft es sehr, sehr gut und auch die Damen, die werden sich noch an die Top 5 ranwagen.
Genau so ist es. Im Rodeln, da kommen wir jetzt hin, da werden jetzt langsam die Olympiabahnen durchgewühlt, nachdem die Peking-Generalprobe Gott sei Dank vorbei ist. Das hat dem Rodelverband ja durchaus nicht so gut geschmeckt. Gerade wenn man auch das Doppel Wendel-Alt fragt, die da auch schlechte Erfahrungen mit der Corona-Quarantäne gemacht haben, all solche Geschichten, ging es jetzt ans Kaspische Meer bei ganz widrigen Bedingungen, teilweise so 11 Grad Regen, hohe Luftfeuchtigkeit, miserable Bedingungen für die Schlitten. Auf der Olympiabahn von Sotschi 2014 wurden da die Weltcup-Wettbewerbe ausgetragen und auch da würde ich sagen, steigen wir direkt mit den Doppelsitzern ein. Da gab es nämlich dann doch eine erfreudere Rückkehr für die beiden, die in den letzten Wochen durchaus so die ein oder andere Negativschlagzeile hinterlassen haben. Tobi Wendel und Tobi Alt konnten nämlich den 3. Platz einfahren und das vor Sascha Beneken und Toni Eckert, während Gamm und Goike auf dem 6. Platz landeten.
Genau, endlich mal ein Podium. Das freut einen natürlich sehr, dass es da wieder nach vorne geht. Und ja, die Schicksbrüder gewinnen auch hier, sind natürlich super eingefahren. Das läuft bisher auch sehr, sehr gut für die. Aber aus deutscher Sicht definitiv ein erfreuliches Ergebnis, endlich wieder ein Podium.
Genau so ist es. Im Dameneinzel hat Anna Berreiter ein Weltcuprennen gewonnen. Das ist durchaus überraschend, weil wenn man sich die anderen deutschen Platzierungen anguckt, Diana Eidberger auf der 5, Nathalie Geisenberger diesmal wieder weiter oben im Tableau zu finden. Die war ja in Yangqing gestürzt und genau. Julia Taubitz auf der 9 sind durchaus erfreuliche Ergebnisse und da wissen wir auch, dass da noch deutlich Luft nach oben ist.
Ja, Julia Taubitz hat ja am ersten Wochenende auch schon gezeigt, wo es hingehen kann. Haben wir ja auch schon letzte Woche über den Generationenwechsel gesprochen. Die ist gerade noch nicht so ganz in bestechender Form, aber ja, das war jetzt ein Ausrutscher und als das müssen wir es auch ansehen, glaube ich.
Ja, die wahnsinnige Sensation im Rodelsport gab es unterdessen aber bei den Herreneinsitzern, denn da war eine wahrhaftige Aufholjagd an der Tagesordnung. Schaut euch gerne die Zusammenfassung nochmal an, da sah es nach dem ersten Durchgang überhaupt nicht gut aus deutscher Sicht. Was kommt am Ende dabei rum? Platz 1, 2 und 4. Johannes Ludwig gewinnt vor Felix Loch, Roman Repilov und Max Langenhahn, der Vierter wird. David Gleischer, der Österreicher, zum Beispiel auf dem 6. Platz und die weiteren Deutschen Moritz Bollmann auf der 18, Chris Eisler auf der 23, also auch da muss man sich in der deutschen Breite überhaupt keine Sorgen machen und ja, der Eiskanal war wieder mal in deutscher Hand, muss man sagen.
Ja, und die Österreicher um die beiden Gleichers, die konnten leider nicht so abliefern, zum einen auf Rang 6 mit David und auf Rang 11 mit Nico, ja, die muss man ja eigentlich auch im vorderen Tableau noch nennen.
Genau, in der Teamstaffel lief es auf jeden Fall besser als in China, aber noch nicht ganz so gut, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Da gab es aber immerhin den 2. Platz. Russland siegte dort vor dem deutschen Team und den Letten. Rumänien, Italien und Österreich dann dahinter auf den Platzierungen. Das war's vom Rodelsport, denke ich, in Sotschi. Wenn wir nichts vergessen haben, ja, können wir direkt zum Biathlon gehen. Der Saisonauftakt in Östersund stand an, Benny, und da gab es ja, vielleicht nicht ganz passend zum Saisonauftakt, erstmal Einzelrennen und danach am Sonntag noch Sprints.
Genau, aber wie wir ja wissen, sind ja die Damen sowie die Herren nächste Woche ebenso noch in Östersund. Da gibt es dann die ersten Staffeln, die ersten Verfolgungen und natürlich wieder Sprints. Am Donnerstag und Freitag die Sprints dann. Aber aus deutscher Sicht denke ich, ja, ist das so ein bisschen Licht und Schatten, wenn man so will. In der Breite sah das generell deutlich besser aus als letzte Saison. Ja. Aber die Athleten, denen man am meisten zugetraut hätte, die blieben noch ein bisschen hinter ihren Erwartungen. Ich rede da vor allem von Franzi Preuß und natürlich von Benedikt Doll bei den Herren, der auf dem jetzt natürlich sehr viel Druck liegt. Da ist ja jetzt der beste Athlet der letzten Saison und der mehrfache Weltmeister Arndt Peiffer leider zurückgetreten. Den werden wir jetzt nur in der Sportschau sehen. Freue ich mich trotzdem drauf. Ja. Aber vielleicht gehen wir erstmal hier von Wettkampf zu Wettkampf. Am Samstag fanden ja, wie du schon richtig sagtest, die beiden Einzel statt. Aus deutscher Sicht erstmal sehr erfreulich, Denise Herrmann direkt mit einem Podium. Mit diesem Fehler kennt man sie aber auch, dass sie gut und gerne mal um den ersten Platz mitfahren kann. Sie konnten noch nicht so ganz läuferisch überzeugen. Das Schießen hat an dem Tag immerhin gestimmt. Auf 1 Marketa Davidova als, ich glaube, eine von wenigen Athletinnen, die keinen Fehler schoss und damit als erste rausging, ist ja auch im Einzel Weltmeisterin letzte Saison geworden. Lisa Theresa Hauser, gegen letzte Saison echt richtig stark gewesen, feiert auch direkt ein Podium mit Platz 2. Vielleicht die Überraschung der letzten Saison auch, Ginara Alimbekova, die Belarusin, jetzt zweimal auf Platz 4, nicht nur im Einzel, sondern auch am nächsten Tag dann. Wer sonst, genau, die Überraschung aus deutscher Sicht, Anna Weidel, Platz 9.
Fehlerfrei.
Kein Fehler. Und David, ich glaube, da kann man wirklich von der astreinen Überraschung reden, weil letzte Saison bewegte sie sich wirklich durchgehend eigentlich zwischen Platz 50 und 80. Da hat sich nicht nur läuferisch, sondern auch vom Schießen her einiges getan.
Ja, es erinnert mich sehr an Janina Hettich, ehrlich gesagt. Da haben wir letztes Jahr so das Schießwunder gehabt mit 99% Trefferrate, so ungefähr. Genauso auf dem Level sehe ich Anna Weidel jetzt ehrlich gesagt auch. Sie ist die einzige Athletin und auch insgesamt im ganzen Biathlon-Tross gewesen, die jetzt am Östersund-Wochenende alle 30 Schuss fehlerfrei hatte. Ja. Und das allein zeigt ja ihre tolle Schießleistung. Und wenn sie darauf aufbauen kann und natürlich läuferisch noch ein bisschen an die Alteingesessenen. Denise Herrmann hat von sich selbst behauptet, dass sie auch noch ein bisschen was oben im Köcher drin hat. Und das kann in der Breite durchaus besser werden. Und die eben von die angesprochenen Platzierungen 50 bis 80 haben wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen jetzt, glaube ich, so ein bisschen aufgegeben, sodass wir die Breite in der Mannschaft so ein bisschen weiter hoch ins Ergebnis-Tableau schieben können. Schießen vielleicht auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Vanessa Vogt auf dem 12. Platz, die weiteren Platzierungen, Franzi Preuß auf der 23, Vanessa Hinz auf der 24. Ich denke, das ist alles in Ordnung soweit in der Breite und dann können wir auf das Herren-Einzel schauen, oder? Da gibt es alte Bekannte, die da ganz oben stehen und besonders gefreut hat mich Scott Gau auf Platz 4.
Ja, also nur nochmal vielleicht ein Wort zu Vanessa Vogt, die ja jetzt frisch aus dem IBU-Cup kommt. Die hat jetzt direkt mit ihrem ersten Weltcup die Hälfte der Olympianorm schon geschafft. Das ist auch ein tolles Ergebnis. Genau, Franzi war läuferisch super, ist aber leider nur 23. geworden durch 4 Fehler. Und sonst auch die Favoritinnen um Olsby-Reuseland, um Tandrevold, um Öberg, beide Öbergs. Sehr viel Schießfehler geschossen und natürlich Tiril Eckhoff. Alle leider zu viele Schießfehler, also da lief es an dem Tag noch nicht so gut. Genau, das erstmal zu den Frauen. Dann können wir gerne zu den Männern gehen, ja.
Genau, die 20 Kilometer von mir eben schon angesprochen. Stulaholm Legreit ohne Fehler und mit dem Weltcupsieg eine Minute vor Taye Bö, der 2 Fehler schießt. Genau wie Simon Destieu, der sich den 3. Platz holt. Und Scott Gau fehlerfrei, aber nicht in so guter Laufform. Deswegen nur in Anführungszeichen mit dem 4. Platz, aber dennoch vor Johannes Thienis Bö, der sich auch 2 Fehler erlaubt. Für den ersten Deutschen muss man schon eine Weile runterscrollen auf der Ergebnisliste, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben eben über die Breite schon gesprochen und da ist es besonders erfreulich, nicht nur für Roman Rees auf der 14 mit 3 Fehler, sondern auch für Justo Strelo, der nur einen Fehler schießt und sich den 13. Platz sichern kann.
Genau, also eigentlich ähnlich wie Vanessa Vogt, frisch dabei im Weltcup, muss sich beweisen, auch gegen die starken Konkurrenten aus dem IBU-Cup, denn Lukas Fratscher zum Beispiel oder auch ein Johannes Kühn, die haben einfach jetzt schon im IBU Cup richtig abgeliefert. Fratscher Erster geworden, Kühn Zweiter geworden einmal. Da läuft es auch sehr gut. Ähnlich wie bei den Frauen, Franziska Hildebrandt, die konnte nämlich einen Doppelsieg feiern am Wochenende im IBU Cup. Da wird es schwierig für Juliane Frühwirth, die nämlich einmal, glaube ich, 58. und einmal 93. wurde. Aber Strelo ebenso, halbe Olympianorm jetzt. Roman Rees, der jetzt vielleicht auch der zweite Athlet ist mit Benedikt Doll, der jetzt viel Verantwortung übernehmen muss, der jetzt auch als einer der wenigen schon viel Weltcup-Erfahrung hat und auch schon Top-10-Ergebnisse feiern konnte. Mit einem soliden 14. Platz, der kann, glaube ich, auch relativ zufrieden sein. Johannes Tinius Bö, wie du schon sagtest, zwei Fehler und nur Fünfter. Die zwei Fehler hätte er letztes Jahr gut und gerne auch mal rausgelaufen und trotzdem vielleicht in die Top 3 gefunden. Ja, die restlichen deutschen Platzierungen lassen dann tatsächlich auf sich warten. Ich suche noch Benedikt Doll auf Platz 32. Ja. In jedem Schießen jeweils einen Fehler, also vier Fehler letzten Endes und über vier Minuten dann weg. Liegt natürlich auch daran, dass man eine Minute obendrauf bekommt durch einen Schießfehler. Und genau, sonst Philipp Horn nur auf Rang 56 mit fünf Fehlern. Da hat das Schießen einfach wieder nicht gepasst. Genau, und sonst gerade die Schweden, sehr enttäuschend, Samuelsson und Ponsi Luoma, fernab von allem eigentlich. Und Philipp Navrat, der am Sonntag dann wiederum ein sehr tolles Ergebnis hatte, kommen wir gleich drauf, leider mit sieben Fehlern und Rang 80.
Genau, aber du hast es schon gesagt, dass das erste Rennen, das würde man jetzt nicht überbewerten. Johannes Richtig. Dorle 26., Jakob Fack 29., Emilien Jacquelin 35., Gigonard 39, Samuelsson 40, also es ist noch früh und wir werden vielleicht am Sonntag noch die ein oder andere Veränderung sehen. Genau das machen wir jetzt auch und beginnen mit den Damen. 7,5 Kilometer Sprint und da sah es für eine Öberg-Schwester schon deutlich besser aus und für die andere eigentlich auch. Hanna siegte und Elvira wurde Achte. Auf dem Podium weiterhin Chevalier Boucher aus Frankreich und Marte Olsby-Reuserland aus Norwegen. Die beste deutsche Platzierung war dann Franziska Preuß mit einem Schießfehler auf dem 7. Platz.
Genau, und dadurch zeigt sie ja auch, ohne Fehler wäre das ein Podium gewesen, sicherlich. Dadurch zeigt sie ja auch, das ist schon eher ihr Anspruch, immer in die Top 10 laufen und hin und wieder auch mal das ein oder andere Podestchen mitnehmen. Und jetzt sieht man natürlich auch schon andere Namen vorne und größere Namen vorne. Hanna Öberg, wie du schon richtig sagtest, ohne Fehler. Chevalier Boucher ohne Fehler auf Rang 2. Aline Bekker war jetzt zum zweiten Mal Rang 4. Die ist saukonstant wirklich geworden. Und auch auf Rang 5 eine Belarusin mit Hanna Sola, die letzte Saison auch das ein oder andere gute Ergebnis feiern konnte. Elvira Öberg, schnellste Laufzeit übrigens, hat aber dieses Wochenende wirklich zu viel Fehler geschossen, im Einzel so wie jetzt im Sprint. Dennoch ein starker 8. Platz und fast die gleiche Zeit wie Franzi Preuß mit nur einem Fehler. Also die hat einer starken Läuferin wie Franzi Preuß, ich glaube, die 5. oder 6. stärkste Laufzeit hat, einfach mal wirklich eine Strafrunde abgenommen. Das ist verdammt
und
viel.
Und das auf der kürzesten Distanz von allen.
Genau, das auch noch dazu. Die Vorsiegerin, Maketa Davidova vom Samstag aus dem Einzel, wird 15. durch einen Fehler. Anna Weidel verpasst leider die Olympianorm am ersten Wochenende, ist, glaube ich, ja nach dem zweiten Schießen auf Kurs, auf Olympiakurs gewesen, auf Rang 12 oder 13. War am Ende dann aber wirklich lauftechnisch auf der letzten Runde nicht mehr auf der Höhe. Sei ihr verziehen, Platz 10 und Platz 16 sprechen dennoch eine klare Sprache, dass es da nach vorne geht. Hauser nur auf Rang 21 mit zwei Fehlern. Dorothea Wierer, die dieses Wochenende noch gar nicht reinkommt, mit in Anführungszeichen nur einem Fehler, trotzdem nur auf Rang 23. Hermann, wie gesagt, Laufleistung passt noch nicht so ganz mit zwei Fehlern auf Rang 25, wird aber auch sicherlich noch in Form kommen. Und ja, vielleicht auch die Enttäuschung in dieser an diesem Wochenende bisher, Tiril Eckhoff, die Weltcup-Gesamtsiegerin, nur auf Rang 26 diesmal. Willst du noch die anderen deutschen Platzierungen mitnehmen?
Na, ich finde generell in dem Bereich des Tableaus sehr interessant. Tandrevold auf 27 mit zwei Fehlern, Eckhoff mit drei Fehlern auf 28, Knotten ohne Fehler auf 30.
Ja.
Genau, die deutschen Platzierungen, Vanessa Vogt, 38. mit zwei Fehlern. Janina Hettich, zwei Fehler und 40. Rang. Und Vanessa Hinz wird 60. mit 2 Fehlern. Ich weiß gerade nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe.
Ja, genau. Lauftechnisch stimmt das halt bei Vanessa Hinz noch nicht. Wen du vergessen hast, Juliane Frühwirth, die 93. wurde mit 3 Fehlern. Die wird, davon gehe ich stark aus, vor dem nächsten Wochenende wohl durch Franziska Hildebrand ersetzt werden, die ein hervorragendes Wochenende hatte. Und da kommt ja noch mehr nach. Also Maren Hammerschmidt ist mehrfach in die Top 10 im IBU Cup gelaufen, einmal 6. gewesen. Ehemals Marion Deigentesch, jetzt Wiesensater, hat ja auch einen IBU Cup schon gewonnen diese Saison. Also der Druck ist immens für die hinteren Athleten und Athletinnen aus deutscher Sicht. Und ja, vielleicht kam jetzt auch der Weltcup für Frühwirth noch ein bisschen zu früh.
Ihr solltet Sorry. Den Blick sehen, bevor solche Sprüche kommen. Es ist einfach nur herrlich. Genau. Wir haben es angesprochen, die Breite ist da und sie bringt jetzt sogar noch Leistung. Das erzeugt Druck und das sehen wir jetzt auch bei den Männern. Und damit wir hier mal ein bisschen vorankommen, es ist ja noch Skispringen vor
spannend,
uns. Da haben wir auch noch einiges zu erzählen. Macht doch Spaß. Richtig. Samuelsson, ja genau, David. Sebastian Samuelsson kann tatsächlich nach dem ja nicht ganz so geglückten Einzel das Sprintrennen für sich entscheiden. Fehlerfrei auf Platz 1, genauso fehlerfrei wie Christiansen auf der 2, der Norweger, und Johannes Thynnes Bø, der sich dann im Vergleich zum Einzelrennen auf jeden Fall auch nochmal steigert. Philipp Navrat, von Benny schon angesprochen, mit Platz 6, fehlerfrei, super Rennen hinter Jacquelin und Destieu auf dem 6. Platz, zeitgleich mit Fabian Claude, der einen Fehler schießt, und das ist natürlich auch bezeichnend für seine Laufleistung, aber 6. Platz zu Philipp Navrat, der war überglücklich.
Ja, und das auch absolut zu Recht. Also ich glaube, der hat sich nach dem Einzel auch ein bisschen Sorgen gemacht mit Rang 80. Jetzt Rang 6, damit ist er ja jetzt offiziell auch für Olympia qualifiziert. Super Ergebnis für ihn. Ich glaube, letzte Saison hat auch schon gezeigt, dass er für den Weltcup gut genug sein kann. Hat auch schon die einen oder anderen Weltcup-Punkte mitnehmen können. Jetzt super Ergebnis mit Platz 6. Aber auch die Franzosen, die ja besonders laufstark sind, gerade Jacquelin, gerade Claude und Détieu jetzt mit Platz 3 und Platz 5 an diesem Wochenende. Also da kommt einiges nach, obwohl man ja vielleicht auch so einen Quentin Fillon-Maillet eher da vorne gesehen hätte. Auf gar keinen Fall. Die sind in der Breite so stark. Samuelsson zeigt, dass mit ihm auch diese Saison zu rechnen ist nach einem schwachen Einzel. Christiansen läuft Bø einfach ab. Das finde ich auch kurios als vierter Starter von Norwegen. Ja. Und ja, aus deutscher Sicht gucken wir mal. Philipp Horn das erste Mal jetzt in den Top 20 mit Platz 17. Benedikt Doll Platz 18. Es wird besser und der wird auch nächstes Wochenende bessere Leistung zeigen. Simon Eder, schwache Laufleistung, ohne Fehler, nur auf Rang 20.
Der Blitzschütze.
Genau, der Österreicher. Dann gucken wir nochmal. Jetzt auf die anderen Deutschen lassen wieder auf sich warten. Erik Lesser fiel ja wegen Rückenschmerzen am Samstag leider aus. War sich, glaube ich, auch am Sonntag unsicher. Wurde am Ende 44. mit 2 Fehlern. Wenn der wieder fit ist, kann man mit dem auch wieder rechnen. Und Justus Strelo, leider hatte der einen Sturz und sein Stock ist gebrochen. Er musste dann eine Zeit lang nur mit einem funktionablen Stock fahren. Wurde damit trotz solider Schießleistung ohne Fehler nur 48. und fällt damit leider aus den Weltcup-Punkten raus.
Genau, Roman Rees komplettiert dann das deutsche Ergebnis mit 3 Schießfehlern auf dem 65. Rang. Und da wir jetzt keinen auf 70, 80, 90 da hinten haben, ist genau das, was wir schon angesprochen haben, einfach vielversprechend in der Breite. Genau. Und da kann es durchaus die ein oder andere Verschiebung im Kader zwischen IBU Cup und Weltcup geben, je nachdem, wer da wo wie punktet. Und das bleibt auf jeden Fall spannend zu begutachten. Die bleiben jetzt auch erstmal in Östersund. Das heißt, das hat Benni auch schon angesprochen, erstmal weiter rennen in Schweden, bevor dann die anderen Austragungsorte auf uns warten.
Ja, und nur noch um einen Punkt hinzuzufügen, ich glaube, es ist auch ganz erfreulich. Letzte Saison haben wir uns, glaube ich, ein paar Mal echt Sorgen gemacht, was danach kommt. Aber dieser Konkurrenzkampf im IBU Cup, der scheint auch das Feld aus deutscher Sicht nochmal ordentlich zu beleben.
Gerade bei den Herren muss man halt auch sagen, dass mit Champ und Pfeiffer zwei so prägende Gestalten weggebrochen sind, dass jetzt auch gleichzeitig eine große Verantwortung auf die, in Anführungszeichen, Alteingesessenen kommt. Und ich finde, bisher sieht das auch stimmungsmäßig ganz gut aus und wir sind auf dem richtigen Weg.
Genau.
Dann kommen wir zum Ski Alpin. Da hat der Wettergott gleich zum Saisonbeginn jetzt schon langsam zugeschlagen. Wir haben uns mit Luis Holuch zusammen in unserer Wintersport-Saisonvorschau schon drüber gefreut, dass endlich mal gleich viele Technik- und Speedrennen angesetzt werden. Jetzt gerät das Gleichgewicht schon langsam ins Wanken. Bei den Herren wurde nur eine Abfahrt ausgetragen. Die zweite Abfahrt sowohl der Super-G und der Super-G gestern wurden abgesagt in Lake Louise in Kanada. Und bei den Damen fand nur ein Slalomstand, der andere ist auch abgesagt worden aufgrund von Schneefall und missglückter Zeitmessung. Oder es war ein Riesenslalom, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall wurde da nur ein Rennen ausgetragen.
Ich glaube, es war Slalom.
Von den beiden Rennen kann man aber durchaus Erfreuliches berichten. Robert Baumann mit einem sehr schönen 6. Platz auf der Abfahrt und das hat mich gefreut. Gewonnen hat der Olympiasieger Matthias Meyer vor Vincent Griechmeier und, wie nennt Benny ihn so schön, Beatfalls.
Das war ein Spaß, Mensch. Ja, also Robert Baumann zeigt einfach erneut, dass das Alter nur eine Zahl ist. Der Mann ist mittlerweile 35, sein Weltcup-Debüt diese Saison zumindest. Und toller 6. Platz definitiv. Ansonsten aus deutscher Sicht ebenfalls erfreulich. Josef Ferstl auf Rang 19 und Andi Sander immerhin noch einige Weltcup-Punkte mit Rang 20 mitgenommen. Dominik Schweiger auf 23. Und der letzte Deutsche, Simon Jocher, auf Rang 30. Und was aufgefallen ist, der Franzose, Alexis Pantereau, nur auf Rang 32.
Na ja, gut, er ist ja kein Speedfahrer, aber...
Trotzdem, also er hat ja auch in dem Slalomrennen bisher nicht unbedingt Leistung gezeigt.
Durchaus richtig, aber gerade für den Kampf um Gesamtweltcup, wo er mitkämpfen will, ist natürlich da dann schon so ein bisschen Handlungsbedarf, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt recht locker. Da sehe ich nicht das große Problem. Die anderen Abfahrtsspezialisten auch das ein oder andere Mal mit ein paar Problemen. Jansrud 18, Klarey 21, Kilde auf der 9, Paris auf der 8. Also da muss auch sagen, dass die Abfahrt in Lake Louise jetzt charakteristisch schon anspruchsvoll war. Die Bedingungen waren auch echt nicht schön. Man hat nicht viel gesehen. Da wird sich auch noch einiges tun. Ich denke, viel erfreulich ist das, was wir bei den Damen im Slalom gesehen haben in Killington in den Vereinigten Staaten. Da gab es nämlich ein fulminantes Ergebnis wieder einmal von Lena Dürr.
Ja, ganz genau. Jetzt heißt es nämlich von den Statistiken her 3, 3 und 5. Also die Konstanz ist bei Lena Dürr definitiv zu Hause mittlerweile. Was für ein Start in diese Saison. Letztes Wochenende erst das Doppelpodium in Levi, jetzt der 5. Platz. Erneut zwischen Größen wie Katharina Linsberger oder auch Navendi Holdener, die diesmal den 3. Platz komplettierte.
Die sich im Herbst beide Hände gebrochen hat.
Richtig, jetzt wieder auf dem Podium, also die hat sich riesig über das Podium gefreut. Einen kleinen Wechsel gab es zwischen Platz 1 und Platz 2. Petra Willow war letzte Woche noch in Levi zweimal Weltcupsieg gewonnen. Jetzt ist die Siegerin Michaela Schifrin nach Sölden der zweite Titel in dieser Saison. Tolles Rennen gefahren und ansonsten aus deutscher Sicht leider etwas mau, denn unter anderem Marlene Schmotz, Emma Eicher und wer war die dritte? Andrea Filser, genau. Die fielen leider schon in der Quali raus, aber vielleicht auch nicht so ganz die Disziplin für die.
Ja, genau. Da sind dann die Hoffnungen vielleicht doch eher im Riesenslalom. Aber es freut mich sehr, dass wir da wieder gut dabei sind. Und ja, ich habe eigentlich gar keine Worte, weil ich so überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass wir so einen Saisonstart im Ski Alpin haben. Gerade dann direkt hinter Linsberger ins Ziel zu kommen. Also Lena Dürr war nach dem ersten Durchgang Vierte. Top. Und es ist für mich ab jetzt schon alles Bonus für das, was diese Saison überhaupt noch kommt. Ähnlich geht es mir im Langlauf, ehrlich gesagt. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Ich freue mich einfach auf die Saison und hoffe gleichzeitig, dass das mit dem Wettbewerbsgleichgewicht einigermaßen in der Waage bleibt.
Genau.
Genau, dann kommen wir direkt zum Langlauf und da kann man bei den Damen schon sagen, dass wir jetzt bereits genauso viele Podien haben wie in der gesamten letzten Saison. Katharina Hennig ist nämlich erfreulicherweise über die 10 Kilometer klassisch Dritte geworden und hat sich damit ein Podest gesichert hinter Therese Johaug und Frieda Karlsson, die das Rennen für sich entscheiden konnte und Wunderbares Ergebnis, 15 Sekunden vor Ebbe Andersen ins Ziel gekommen und Viktoria Karl auch noch mit einem schönen 11. Platz, Pia Fink für 20. Gimler 24, Fräbel 28, das ist ein richtig schönes Ergebnis und hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, Hammer, also auch nicht erst zum Ende der Saison, sondern jetzt auch mal wirklich relativ frisch zum Start der Saison direkt ein Podium, also besser kann man ja in einem Winter gar nicht starten, ne? Gerade in so einer Disziplin wie dem Langlauf, wo die deutschen Athleten und Athletinnen in den letzten Jahren eher in die andere Richtung geslidet sind, würde ich fast sagen. Und das ist natürlich jetzt, das lässt aufhorchen und damit kann sie sicherlich auch noch so andere jüngere Athletinnen mitziehen. Also ich bin gespannt, was danach kommt in dieser Saison und auch langfristig.
Ja, da bist du auf jeden Fall nicht der Einzige. Die zweite spannende Sache, die dann in Ruka am Start war, wir hatten Sprints, klassisch, wir hatten 10 bzw. 15 Kilometer und dann noch dementsprechend ein Verfolgungsrennen. Am Samstag sind die Skandinavier alle mitgelaufen beim normalen 15-Kilometer-Rennen. Beim Verfolgungsrennen allerdings waren die Witterungsbedingungen in Ruka dann auch so, das haben wir bei den Kombinierungen und bei den Skispringern auch gesehen, teilweise minus 15, minus 20 Grad, sodass sich die Finnen und die Norweger vom Wettkampf zurückgezogen haben, sodass ja quasi russische Meisterschaften ausgetragen worden sind im Verfolgungsrennen. Wir haben Bolschunow, Horst Jugov, Malzew und Jakimushkin. Dann kommt mit Michael Novak ein Tscheche, Ilya Semikov, Russe, 6. Platz und dann Lukas Bögel auf dem 7. Platz. Jawohl. Vor dem 6. Russen auf dem 8. Platz, Alexei Tschewotkin. Und ja, auf der einen Seite kann man schon verstehen, auf der anderen Seite schon skurril, dass man dann quasi 6 Russen auf einen Haufen da durch den Wald laufen sieht und sich fragt, wo sind die Norweger, wo sind die Finnen. Ich habe das auch erst nach dem Rennen mitbekommen, deswegen habe ich mich etwas gewundert. Jonas Doppel im Verfolgungsrennen auf dem 14. Platz, Friedrich Moch 18., Janosch Brugger 27, Florian Notz 30, Thomas Bing 33. Also auch hier kann man in der Breite darauf aufbauen, dass es diese Saison besser läuft unter dem Bundestrainer Peter Schlickenrieder, den man ja auch unter anderem noch als ehemaliger ARD-Experte kennt. Und ja, ich finde das überraschend positiv, was es aus dem Skilanglauf zu berichten gibt.
Ja, definitiv. Also klar sollte man das vielleicht jetzt erstmal nicht zu hoch hängen, weil wie du schon richtig sagtest, die volle Anzahl an den Top-Athleten war nicht vor Ort mehr. Aber trotzdem, also allein fürs Selbstvertrauen, dieser 7. Platz für Lukas Bögel ist hervorragend, genauso wie die anderen Top-20-Ergebnisse. Ich denke, gerade für Olympia eine wichtige Sache und klar gibt das Selbstvertrauen für die nächsten Wochen und kann auch gut und gerne mal helfen, dann im Weltcup vielleicht weitere Top-20-Ergebnisse zu feiern.
Genau so ist es. Ebenfalls in Ruka vor Ort waren die nordischen Kombinierer und die Skispringer. Wir beginnen mit der nordischen Kombination, die auf der Ruka Tunturi 142er Schanze natürlich gesprungen ist, am Freitag 5 Kilometer Lauf anstand und am Samstag und Sonntag dann jeweils 10. Der Sieger hieß am Freitag und am Sonntag Jan Magnus Rieber, am Samstag wurde er disqualifiziert, sodass sich überraschenderweise Terenz Weber das gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden am Sonntag überstreifen durfte. Hat er zwar dann gleich wieder verloren, aber es war schon sehr skurril anzusehen, dass Terenz Weber da gewinnt und das war auch nicht irgendein Toll, ja. Sieg, sondern Terenz Weber gewann vor Erik Frenzel und Vinzenz Greiger, dann Christian Ilves auf der 4 und Julian Schmid auf der 5. Also 4 Deutsche unter den Top 5. Ja. Das war echt richtig stark.
Ja, definitiv. Also Terenz Weber ja letzte Saison, glaube ich, noch, der 5-stärkste Deutsche. Klingt erstmal nicht so gut, aber trotzdem befand er sich unter den Top 15. Das steht wieder für dieses starke Kollektiv aus deutscher Sicht. Und da ist ja auch alles so nah beieinander, hat jetzt auch wieder dieser Samstag gezeigt, dass das auch mal für ein Dreifachpodium reichen kann. Und dieses Wochenende, am ersten Wochenende der Saison, war es dann soweit. Und die Reihenfolge, so hätte man wahrscheinlich nicht erwartet, gerade weil ein Vinzenz Geiger in hervorragender Form ist. Letzte Saison 2. im Gesamtweltcup gewesen. Ja. Aber wer so ein bisschen unter ferner Liefen war, auch dieser 5. Platz von Julian Schmid ist top, der ja eigentlich vielleicht sogar vom Weltcup-Team immer so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit steht, weil er eben nicht unter diesen Top 10 sich immer bewegt. Jetzt mit einem tollen 5. Platz, auch sehr, sehr wichtig. Andererseits Johannes Rizek weiterhin leider noch nicht so ganz in Form, jetzt am Samstag 15. geworden und Manuel Feist auch nur in Anführungszeichen 13.
Genau, am Sonntag hat man dann bei den 10 Kilometern gesehen, dass das deutsche Ergebnis am Freitag schlechter war. Also vielleicht ist es da doch noch zu sehen, dass eben die Laufleistung stärker ist als die Leistung auf der Schanze.
Ja.
Am Sonntag nämlich haben wir Terence Weber auf der 4, Manuel Feist auf der 7, Rützek auf der 9, Geigerts 11, Frenzel 12, Schmied 14 und das ist in der Breite schon deutlich, deutlich besser, als es noch am Freitag war. Und das stimmt mich weiterhin optimistisch, dass man da den Österreichern, Norwegern und ja auch Japanern, die zunehmend stärker werden, auch in der Breite Paroli bieten kann.
Ja.
Und das im Hinblick auf Olympia durchaus auch vielversprechend ist. Also da kriegen wir mindestens mal Medaillen.
Ja, damit rechne ich auch. Und das Podium ist übrigens von Freitag und Sonntag exakt gleich. Magnus Rieber gewinnt dieses Wochenende 2 Weltcups erneut. Johannes Lampater wird 2x Zweiter und Jens Luras Oftebro, der Norweger, der zweite Norweger im Bunde, wird Dritter. Also eigentlich die altbekannten Favoriten, ne?
Genau so ist es. Und das sind auch die großen Namen, die uns durch diese Saison durch begleiten werden.
Genau.
Vergleichbar sieht es eigentlich im Damen-Skispringen aus, weil wir da vielleicht drüber wechseln wollen.
Ja, können wir machen.
Die waren in Nischni Tagil auf der Normalschanze, da wo die Herren letzte Woche ihren Weltcup-Auftakt nebenan gefeiert haben, auf der Großschanze. Gab es nun 2 Einzelwettbewerbe, sowohl am Freitag als auch am Samstag, ungewohnterweise. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass Sarah Marita Kramer in Topform zurückgekommen ist und sich am Freitag den Sieg vor Emma Klinitz und Daniela Iraschko-Stolz, für die ich mich sehr gefreut habe, gesichert hat. Ursa Bogotay wurde 4. und Katharina Althaus, beste Deutsche vor Sarah Takanashi, auf dem 5. Platz am Freitag.
Ja, ganz genau. Und trotzdem, die Story war wirklich Daniela Iraschko-Stolz, dass sie da nochmal aufs Podium springen kann. Gerhard Leinauer, der Skisprungkommentator auf Eurosport, ging wirklich steil. Mittlerweile ja, glaube ich, 38 Jahre alt und die Frau ist immer noch in der absoluten Weltspitze. Und die Österreicher haben sich gefühlt mehr für Iraschko-Stolz gefreut als für Marita Kramer, weil das eben nicht mehr die Gewohnheit ist, dieses Podium. Das dementsprechend sehr erfreulich. Aus deutscher Sicht aber auch im Team eine sehr gute. Sehr gutes Ergebnis. Althaus Top 5, sehr gut natürlich. Juliane Seifert springt in die Top 10 mit Rang 9. Pauline Hessler ebenfalls mit Rang 10. Anna Rupprecht in den Geliefen, in denen sie sich auch letzte Saison schon bewegt hat, auf Rang 18. Selina Freitag sicher in den Punkten mit Rang 21. Und Luisa Göllig schnappt sich immerhin noch einen Weltcup-Punkt.
Genau, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist der erste Durchgang von Marita Kramer euch nochmal anzuschauen,
ja,
am Freitag. Sie ist sage und schreibe 14,5 Meter weitergesprungen als Daniela Iraschko-Stolz. 104,5 Meter auf einer 97er Hill Size, das ist schon eine ordentliche Leistung und da überhaupt noch den Sprung zu stehen, ist eine wahnsinnige Leistung.
Ja.
Schaut euch das gerne mal an. Am Ende siegt sie auch mit 42 Punkten Vorsprung.
Das sind Welten.
Wen ich auch mit dem Blick auf Samstag aber nochmal besonders hervorheben will, ist die dritte Österreicherin, und zwar Jacqueline Seifriedsberger. Die wird zwar nur viertbeste, ja, Österreicherin am Freitag mit dem 10. Platz und am Samstag jedoch 6. und zweitbeste Österreicherin. Da muss man sich überlegen, wie lange die jetzt aufgrund einer Verletzung abstinent war im Weltcup und,
genau,
mit welcher Leistung sie jetzt wieder einsteigt. Das ist richtig, richtig stark. Am Samstag übrigens Emma Klinitz vor Ursa Bogotay als Doppelsieg für die Slowenen. Katharina Althaus wird erfreuliche Dritte. Kramer auf der 4, Takanashi auf der 5. Seifriedsberger eben schon angesprochen auf der 6 und die Top 10 komplettieren. Fischner, Opset, Pinkel, Nick und Kreuzer. Also hervorragendes Ergebnis der Österreicherinnen. Pauline Hessler wird dann zweitbeste Deutsche auf dem 11. Platz.
Ja, genau. Also Althaus natürlich top mit dem Podium. Das zeigt, dass sie auch definitiv zur erweiterten Weltspitze gehört. Ursa Bogatay, die Sommer-Grand-Prix-Siegerin, jetzt springt auch wieder das erste Mal in diesem Winter aufs Podium. Und ansonsten, genau, Seifriedsberger, die ist fast nicht in den Weltcup gekommen, musste sich gegen eine andere Athletin durchsetzen. Und jetzt hat sie definitiv ihre Form bestätigt und wird so schnell wahrscheinlich auch nicht mehr aus dem Weltcup genommen werden. Hessler, wie du schon sagtest, einmal 10., einmal 11., top in Form. Selina Freitag schafft die Top 15 mit Rang 15. Anna Rupprecht wieder ähnlich wie den Vortag, diesmal auf Rang 19. Und Görlich verpasst leider als 31. diesmal die Punkte. Aber vom Team her geht das jetzt viel öfter in die Top 20 und auch gern mal öfter in die Top 15. Und mit Althaus hat man da vielleicht jetzt auch mal wieder jemanden in Form für mehr Podien, definitiv.
Genau, das ist in Aussicht. Gleichwohl muss man sagen, dass mir besonders die Österreicherinnen sehr, sehr gut gefallen. Und in Kombination mit den Japanerinnen und den Slowenen ist es so, dass da das Podium hart umkämpft sein wird diese Saison. Bleibt auf jeden Fall spannend zu begutachten, auch in der Hoffnung, dass nicht ganz so viele böse 31. Plätze am Ende bei rumkommen, die dich ja besonders auch beim Herren-Skispringen schon aufgeregt haben. Ja, wechseln wir doch gleich rüber, wieder zurück ins frostige Ruka. Bei minus 20 Grad wurden da wieder diverse Überraschungen deutlich am Wochenende. Die Qualifikation am Freitag entschied noch Ryuyo Kobayashi vor Daniel Huber und Pius Paschke für sich.
Ja.
Am Samstag im Wettbewerb sah das dann für Kobayashi ähnlich gut aus. Auch hier sicherte er sich den Sieg. Und bevor wir uns den beiden Wettkämpfen widmen, müssen wir sagen, dass Ryuyo Kobayashi am Sonntag nicht dabei war und auch in Wiswa nicht dabei sein wird, denn er ist leider Corona-positiv. Gute Besserung. Je nachdem, was sich da an Symptomen entwickelt, ein Impfdurchbruch auf jeden Fall. Wird er nicht dabei sein. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Rückschlag im Gesamtweltcup. Er profitiert davon, dass Granerud teilweise auch nicht in den Wettkämpfen vertreten war, weil er sich nicht qualifizieren konnte. Aber es ist ein riesiger Rückschlag und ist natürlich die Headline des Wochenendes gewesen.
Ja, definitiv. Wahrscheinlich ist kaum einer so gut in Form wie Ryoyo Kobayashi momentan. Umso ärgerlicher, dass es am ersten Wochenende eine Disqualifikation gab neben dem zweiten Platz und jetzt dieses Wochenende eben, neben dem, das nehme ich schon mal vorweg, Weltcup-Sieg am Samstag, Corona am Sonntag. Also das kannst du dir ja gar nicht ausdenken, wie viel Pech man jetzt haben kann. Und genau, wie du schon sagtest, dann fällt er auch noch in Whistler aus. Die Weltcup-Gesamtführung, die ist jetzt erstmal trotz zwei Top-Weltcups in weiter Ferne, wahrscheinlich nach der nächsten Woche.
Ja, aber auch dafür hat er noch ein bisschen, ein paar Monate Zeit, sich die wieder zurückzuholen. Da liegt jetzt im Moment Karl Geiger vorne vor, Zelanisek und Markus Eisenbichler. Aber lass uns auf die beiden Wettkämpfe blicken, direkt am Samstag. Eben Kobayashi siegreich vor Zelanisek, der weiterhin festhält, dass er nicht nur der beste Slowene ist, sondern wirklich jemand, der heute heuer, würde Lewis jetzt sagen, um die ganz großen Pokale mitspringen möchte. Markus Eisenbichler auf einem sehr schönen dritten Platz, Stefan Kraft wird Vierter, Karl Geiger Fünfter und die Top Ten komplettieren sich einfach wunderbar weiter. Kilian Payer, der Rückkehrer, genauso wie Pius Paschke, 6 und 7, Kamisdoch auf der 8, Timisaitz 9, Yukiya Sato auf der 10 und Peter Priots. Zeigt auch am Sonntag dann später, da kommen wir gleich noch drauf, dass er wieder richtig gut auf dem Dampfer ist. Platz 11.
Ja, genau. Kommt ja von der Babypause zurück, ist ja Vater geworden. Deswegen war er ja auch am ersten Wochenende nicht am Start. Jetzt direkt mit Rang 11 meldet er sich zurück. Ich glaube, man kann schlechter in den Weltcup finden. Konstantin Schmid feiert an seinem Geburtstag einen tollen 13. Platz. Bestes Ergebnis bisher in dieser Saison. So kann es weitergehen. Daniel Huber kann leider seine Quali mit den Top 3 nicht bestätigen. Nur auf Rang 16. Und auch Jan Hörl aus österreichischer Sicht beschränkt seine Topform bisher meistens nur auf einen Durchgang oder nur auf die Quali. Und deswegen landet der auch nur auf Rang 17 am Ende. Gregor Deschwanden, sein erster Weltcup, nachdem er ja am ersten Wochenende noch nicht teilnehmen konnte, mit Rang 21 diesmal. Stefan Leier springt wieder in die Punkte mit Rang 25, sehr erfreulich. Und der gepachtete 31. Platz von Andy Wellinger, der zweite Weltcup von 4 jetzt auf Rang 31. Sehr ärgerlich, aber wir werden gleich drauf kommen. Das lief dann noch besser.
Hat sich geändert.
Aber wenn man sich dann die Namen anguckt, die rausgefallen sind im ersten Durchgang, das geht genauso weiter wie schon am ersten Wochenende, ne?
Ja, also die Namen sind durchaus groß. Das ist nicht nur durch den Wind begründet, sondern teilweise echt dadurch, dass die Form noch nicht ganz da ist.
Genau.
Frederik Willumstadt ist jetzt keine Überraschung, aber hat sich auch gut gezeigt jetzt in den letzten Tagen. Junichiro Kobayashi ist ausgeschieden, Jakob Wolny, Anders van der Meel, Kyuto Sao, der auch in Nizhny Tagil sehr gute Leistungen gezeigt hat, André Steckerler und Marius Lindwig, David Kubacki. All das sind Namen, die man sonst eigentlich im zweiten Durchgang erwartet.
Und wen wir vergessen haben.
Stattdessen hatten wir vier Schweizer im zweiten Durchgang.
Wen wir vergessen haben, der ist schon in der Quali raus. Da läuft es bisher auch noch wie Licht und Schatten, da sind wir wieder. Halvor Egner Granerud, der schafft jetzt an diesem Wochenende zweimal nicht die Quali. Einmal 53., einmal 57.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also, was dieser Winter bisher schon nach vier Weltcups für Überraschungen geliefert hat, das sind Stories, die musst du erstmal nach der Saison alle in einer Folge zusammenfassen. Das Also ich weiß nicht, wie das werden wird.
Das
aber
ist unsere Aufgabe, richtig.
Hart.
Ja, das geht schon wild los, das ist richtig. Und am Sonntag war es nicht minder wild, da hat sogar gerade der Wind noch so ein bisschen verrückt gespielt. Ancelanisek siegreich, der erste Weltcup-Sieg überhaupt. Im ersten Durchgang einen halben Meter Unterschanzenrekord, 147, knackt da die alte Marke von Gregor Schlierenzauer, die da vor Urzeiten mal geflogen ist. Karl Geiger auf der 2 und Markus Eisenbichler auf der 3. Und die wahren Überraschungen sind aber tatsächlich weiter hinten. Ich finde das Tableau eigentlich noch viel schöner als am Samstag. Die Top 10 Lindwig, Zene Preutz, Peter Preutz, überragende Mannschafts- und Familienleistung. Stefan Kraft, Manuel Fettner, der mir sehr gut gefallen hat. Und, du hast es schon angedeutet, Stefan Laie, Andreas Wellinger und Kilian Payer auf den Plätzen 9, 10 und 11. Das ist herzerwärmend.
Ja, also diese Top 10 oder diese Top 11, wenn du auch so willst, die erweiterte Top 10, erstens erweckt das teilweise so ein bisschen Retro-Feelings bei zum Beispiel Payer natürlich oder auch bei Kraft von vor ein paar Jahren noch. Und andererseits Szene Preutz, der bisher eine Top-Saison springt. Peter Preutz ist auch wieder da. Marius Lindwig nach dem schwachen ersten Tag am Samstag jetzt Platz 4. Zeigt auch, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Und Ancelanisek, was ein Wochenende. Einmal Zweiter, einmal Erster, am ersten Wochenende Nischni Tagil. Oder wie Gerhard Leinauer sagen würde, Nischni. Da ja schon Sechster oder Achter zusammen geworden. Das ist saukonstant und Doppelpodium aus deutscher Sicht.
Ja, genau. Da hatten wir auch wieder Unerwartetes in der Qualifikation. Granerud hast du schon erwähnt, Hula ist rausgeflogen. Tatsächlich auch die finnische nationale Gruppe wusste nicht so ganz zu überzeugen. Wenn wir uns die weiteren Platzierungen jetzt im Wettbewerb ansehen, am Sonntag, dann haben wir Deschwanden auf der 19, Konstantin Schmid wird 24, Anders van de Meel und Tande 25 und 26. 31. ist diesmal nicht Andreas Wellinger, sondern Keiichi Sato, ausgeschieden im ersten Durchgang. Leider Simon Ammann, Nico Kytosau, der eben zu Hause nicht überzeugen kann. Mackenzie Boyd-Klaus, Pius Paschke, der in der Quali am Freitag noch Dritter geworden ist.
Ja.
Kamil Stoch ausgeschieden, David Kubacki ausgeschieden, Thielen Barthol ausgeschieden, Antti Aalto ausgeschieden, Yukiya Sato ausgeschieden und Robert Johansson ausgeschieden. Also es ist tumultartig im Skispringen.
Ja, und auch Simon Ammann hat ja am Sonntag in der Quali noch, ich glaube, 140,5 Meter darunter Dritter genagelt. Wahnsinn. Das zeigt ja auch, dass es noch kann. Es lag halt auch wirklich einiges am Wind, muss man auch dazu sagen. Aber ein Robert Johansson oder ein Yukiya Sato, die springen auch nicht umsonst auf um die 100 Meter. Aber genauso. Bitte?
Da gibt es auch schon äußere Einflüsse. Also das spielt Form und Sprungstil durchaus, gerade auf dieser Schanze, die wenig verzeiht im oberen Bereich, eine sehr große Rolle.
Ja, und nach so einem chaotischen Wettbewerb lässt sich, glaube ich, auch bei Pius sagen, nach dem 7. Platz am Vortag, dieser 38. Platz ist jetzt auch kein Beinbruch. Es läuft weiterhin sehr gut aus deutscher Sicht. Und besonders schön natürlich, dass wir jetzt 4 Deutsche in den Top 10 hatten und 2 davon Comebacker. Es läuft einfach weiterhin sehr, sehr gut.
Ja, freut mich, freut uns. Und das werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen weiter begleiten. Es geht weiter in Rizwa. Mit den Weltcup-Springen, auch mit einem Teamspringen tatsächlich.
Jawohl.
Am Sonntag, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ihr werdet natürlich weiter top informiert, unter anderem auch, wann die Springen stattfinden, im @onthepitch_pod bei Twitter und bei Instagram. Ich meine, da hätten wir gestern sogar schon mal einmal das Bild hochgeladen, wann Eurosport überträgt, übertragen nämlich Gott sei Dank auch die Damen im Skispringen. Das war's für den Wintersport-Blog von dieser Woche. Wir melden uns gleich noch wieder mit dem Schnelldurchgang. Wir sind schon recht gut in der Zeit, von daher wird der Fußball heute nicht allzu ausführlich, aber auch da gibt es einiges zu berichten, nicht nur von der Bayern-Jahreshauptversammlung, es wurde auch Fußball gespielt. Werder Bremen hat einen neuen Trainer, Hertha BSC hat einen neuen Trainer. International wurde gespielt, Borussia Dortmund mit einem herben Rückschlag international, aber all das werden wir gleich beleuchten.
Genau.
Wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem Fußballblock wieder. Der 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga stand an, aber vorher widmen wir uns dem Europapokal im Schnelldurchlauf, würde ich sagen.
Ja.
Dienstag, Champions League, Dynamo Kiew verliert zu Hause gegen Bayern München 1-2 ungefährdet. Bayern München eilt weiter dem Gruppensieg entgegen. Weitere Überraschungen kann ich jetzt auf dem ersten Blick nicht erkennen, außer dass Wolfsburg eine desaströse Leistung in Sevilla zeigt und 0-2 zurückliegt und ja, einen herben Rückschlag erleidet. Das wurde Champions League Dienstag.
Ja, genau. Und natürlich Robert Lewandowski mit einem wunderbaren Fallrückzieher-Tor im Schneetreiben. Wunderbar. Ja. Im Schneetreiben von Kiew. Und das lässt sich, glaube ich, dazu noch sagen. Genau, am Mittwoch dann gewinnt RB Leipzig 5-0.
Ja, bitte? Ein Wort noch zu Wolfsburg. Okay. Also Perspektive Europa League wird jetzt schwierig, ne?
Definitiv, ja. Also die Chance, die besteht zwar immer noch, weil die Gruppe immer noch unfassbar eng ist. Also wenn du dir das anguckst. Und man kann immer noch sagen, Wolfsburg kann noch Erster werden. 5 Punkte und Wolfsburg mit 5 Punkten auf Platz 4 und Lille mit 8 Punkten auf Platz 1. Trotz mäßiger Leistung weiterhin möglich. Wir brauchen halt einen Sieg.
So ist es. Mittwoch.
Ja, genau, da war ich ja. Leipzig gewinnt 5-0 gegen Brügge. Ja, hält damit die Chance am Leben, dass hier noch was geht. Moment, ich gehe gerade auf die Gruppe, um sie mal zu sehen. Steht jetzt auf Rang 3. Wie gesagt, zwischen Brügge und Leipzig geht es da um diesen 3. Platz für die Europa League. Mit diesem 5-0 hat man jetzt definitiv die deutlich bessere Tordifferenz, aber ist trotzdem punktgleich mit Brügge. Heißt, wer holt Punkte? Und wenn Leipzig und Brügge verlieren, ist Leipzig durch.
Richtig. Leipzig hat ein Torverhältnis von 0. Club Brügge hat -11 Tordifferenz, leichte Vorteile auf der Seite der Sachsen, die unter Interimstrainer, weil Jesse Marsch Corona hat, Achim Bayer-Lorzer und mit einer durch leicht dezimierten Elf, ebenso wie in der Bundesliga antrat, weil die eine oder andere Corona-Situation auch in Leipzig zugeschlagen hat, mit hier 5-0 Auswärtssieg, jetzt da mit Auswärtsfans am Wochenende als Geisterspiel. Die weiteren Partien am Mittwoch dann zum Beispiel im Topspiel Man City gewinnt gegen PSG 2-1, aber das Spiel, was am meisten bewegt hat, ist der Heimsieg von Sporting Lissabon 3-1 gegen Borussia Dortmund, die sich weiterhin schwer tun und ja, das Aus in der Champions League, weil es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Das heißt, selbst wenn sie gewinnen, sind sie punktgleich mit Sporting, aber es hilft ihnen nichts, weil der direkte Vergleich eben verloren gegangen ist und das ist das Aus in der Champions League für Borussia Dortmund in der Gruppenphase, in einer Gruppe, die sie eigentlich hätten mindestens auf der 2 abschließen müssen.
Ja, ist man von ausgegangen. Man enttäuscht aber eben auch in dieser Saison wirklich fast auf ganzer Linie. Gerade ist man eben auch sehr abhängig von Haaland. Das hat man am Wochenende jetzt auch wieder gesehen. Sobald er da war, lief es dann zumindest ein Stück besser. Auch wenn Malen traf, ne? Aber ein Malen, ein Daniel Malen ist halt trotzdem kein kompletter Stürmertyp wie ein Erling Haaland.
Aber ich war ehrlich gesagt schon geschockt, dass er am Wochenende jetzt gleich wieder auflief. Wir sprechen gleich in der Bundesliga nochmal drüber, aber er kam ein bisschen überraschend, dass dann Haaland plötzlich nochmal auf dem Feld
stand. Das stimmt, ja.
Naja gut, der Weg geht dann wohl in Richtung Europa League für Dortmund. In selbiger gab es am Wochenende auch, unter der Woche auch wieder einige Spiele, unter anderem ein schönes 3-2 kämpferisch von Bayern 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow, die jetzt weiterhin in der Gruppe den ersten Platz behaupten mit 13 Punkten und Eintracht Frankfurt mit einem Unentschieden gegen Antwerpen 2-2, auch auf Platz 1 in der Gruppe. Antwerpen tatsächlich nur 2 Punkte geholt, also schon recht schwach, überraschend, aber dann irgendwie doch noch über die Zeit gebracht.
Ja, genau, es geht dann ja auch da noch um den Gruppensieg. Bei Leverkusen sieht das alles schon so gut wie sicher aus, weil Betis Sevilla die deutlich schlechtere Tordifferenz hat, auch wenn sie theoretisch noch bei einem Sieg die Chance haben und bei der Niederlage von Leverkusen punktgleich zu sein. Frankfurt, da geht es dann eben um den Gruppensieg zwischen Frankfurt und Piräus. Piräus nämlich mit 9 Punkten auf Platz 2 und Eintracht mit 11 auf Platz 1. Das Weiterkommen ist aber bei beiden schon gesichert.
Genau, noch recht erfreulich aus deutscher Sicht ist, dass die beiden deutschen Trainer in Monaco und in Eindhoven wohl weiter sind. Also Platz 1 und Platz 2 dort für Nico Kovac und Roger Schmidt. Das ist ganz schön. Und dann haben wir noch ein Spiel in der Europa Conference League.
Jawohl.
Union Berlin siegt in Israel gegen Haifa 0-1. Und meldet sich jetzt doch nochmal zurück. Also mit ganz viel Glück geht da noch was, auf den zweiten Platz am Ende zu kommen. Wird schwierig.
Nicht nur mit ganz viel Glück. Da geht es um Decider gegen den Tabellenzweiten Slavia Prag.
Slavia Prag.
Die Mannschaft, die hier gewinnt, die kommt weiter und ist doch eine Top-Ausgangslage. Genau. Entweder man gewinnt eben oder man ist eben draußen und die Chance ist definitiv da.
Nice to have.
Bitte?
Genau. Nice to have. Also es wäre nicht schlimm, wenn sie ausscheiden, habe ich gesagt.
Ja, genau.
Erste Europapokalsaison.
Aber finanziell definitiv sehr attraktiv, natürlich.
Das ist richtig. Ja. Ja, dann wie gewohnt, da ein Schnelldurchgang durch die Ergebnisse der besten zweiten Liga aller Zeiten, wie sie vielfach genannt wird, bevor wir uns dann den 13. Bundesligaspieltag widmen. Fortuna Düsseldorf, Heidenheim 0-1, Regensburg, Dynamo Dresden 3-1. Unter der Woche hat übrigens St. Pauli gegen Sandhausen das Nachholspiel gewonnen und hat sich die Tabellenführung zurückerobert gegen Darmstadt, ne?
Ja. Genau.
Am Samstag dann Karlsruhe gegen Hannover, ein deutliches 4-0 für die Karlsruhe auf der Baustelle zu Hause. Aue gegen Darmstadt. Und Darmstadt schlägt sich echt tapfer in den letzten Wochen. 1-2. Holstein Kiel erlebt endlich mal ein Erfolgserlebnis und das ausgerechnet gegen Werder Bremen. 2-1, die jetzt auch einen neuen Trainer haben, Ole Werner. Und das ist gerade auch ein bisschen schicksalshaft für dieses Spiel. Der Ex-Trainer von Kiel eben jetzt wird der Nachfolger von Markus Ampf anfangen. Das Spiel selber war von auch ein paar Pyro-Zündungen geprägt, aber das nur am Rande. Sonntag Hamburg gegen Ingolstadt 3-0, Paderborn, Hansa Rostock 1-1 und Nürnberg, St. Pauli 2-3 und St. Pauli hält sich damit weiter vor Darmstadt in der Tabelle und Regensburg auf der 3. Paderborn stürzt ab auf die 4, HSV, Schalke, Nürnberg 5-6-7, ganz unten Hannover, Sandhausen, Ingolstadt. Das Schalke-Spiel habe ich bewusst außen vor gelassen, denn da ging es richtig rund.
Oh, danke, danke, dass du das offen lässt für mich, weil das war natürlich ein absolutes Hammerspiel. Schalke am Ende 65% Ballbesitz, zwischenzeitlich bei 75 sogar. Es hieß Schalke, also in der ersten Halbzeit spielte nur Schalke an die 80% Ballbesitz, 9-0 Ecken, 6-0 Ecken oder so war da zu dem Zeitpunkt. Und so wie es der Schalke-Gott eben immer will, kurz nach der Halbzeit 0-1. Das ist Schalke. Und ich ging dann natürlich davon aus, dass dieses Spiel auch verloren geht, weil es würde einfach zum Stand der Dinge passen und zum Fußballglück letzten Endes auch für Schalke. Aber die zweite Halbzeit war stürmischer denn je. 5-2 ging das Spiel am Ende aus. Schalke auch mit dem klaren Chancenplus, mit schönen Toren. Salazar mit seinem ersten Tor zum 5-2 dann am Ende. Der auch gesagt hat, er möchte übrigens bei Schalke bleiben und nicht zurück zur Eintracht Frankfurt. Interessant. Marius Bülter mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Und mit diesem Sieg festigt man eben seinen 6. Platz da oben, ist punktgleich mit Platz 5 und Platz 4, nur 2 Punkte hinter Platz 3. Langsam splittet sich so das Feld zwischen der ersten und der zweiten Hälfte, würde ich sagen. Und also in der Tabelle. Und es bleibt jedenfalls sehr, sehr spannend und eng in der zweiten Liga.
Durchaus, so sieht's aus. Das Spiel auf Schalke hat mich so ein bisschen an das Samstagnachmittagsspiel in der Bundesliga erinnert. Kräuter Fürth 3, Hoffenheim 6. Auch ein wildes Spiel, das Schmiso da in der Konferenz begleitet hat. Aber ja, rollen wir das Feld von vorne auf. Stuttgart gelingt ein Befreiungsschlag gegen den FSV Mainz 05 und springt auf Platz 15 mit einem 2-1-Sieg zu Hause. Wolfsburg unterliegt zu Hause gegen die aus der Champions League ausgeschiedenen Dortmunder, die sich weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz halten und einen Punkt Anschluss an die Bayern halten, die abends noch gegen Bielefeld gespielt haben. Wolfsburg hingegen fällt zurück auf Platz 7.
Ja.
Hertha BSC gegen Augsburg 1-1. Wollen wir zu den einzelnen Spielen noch was sagen, wie du magst?
Da hätte ich jetzt nur gesagt, ja, da sind wir wieder bei der Haaland-Abhängigkeit, 2 Tore Haaland am Ende.
Ja, genau. Ja, stimmt. Und auch die Art und Weise, wie. Also er zieht einen Flugknöchelball und zeigt am Ende so einen Gästeblock und kriegt einen Stinkefinger von der Wolfsburg-Fan zurück. sehr amüsant, schaut euch das auch gerne mal an. Hertha Augsburg 1-1. Das heißt, Augsburg sichert sich einen Punkt und ist dann ein bisschen weiter von Bielefeld weg, jetzt 4 Punkte. Köln gegen Gladbach 4-1 vor 50.000 Zuschauer im Rhein-Energiestadion. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Der VfL Bochum gewinnt zu Hause Und das ist eine richtig coole Sache, auch wenn man es mit Freiburg hält. Für Bochum kann man sich eigentlich nur freuen. Ja. Anne Kastropper 2:1 Heimsieg gegen den ehemals Drittplatzierten, jetzt Viertplatzierten Christian Streich und Co. aus Freiburg.
Ja, da läuft es richtig erfreulich. Gut, ne? Also Bochum sichert sich jetzt auch so langsam den Tabellen, den Platz im Mittelfeld, geht jetzt immer mehr von diesen Abstiegsrängen weg und ja, wer hätte das gedacht?
Ja, ehrlich gesagt, natürlich hängt Bielefeld auf der 17 drin, aber wenn ich es jemandem gönne, da nicht unten reinzurutschen, dann ist es der VfL Bochum. Ja, genau. Also finde ich einfach nur schön. Genau, Fürth gegen Hoffenheim hatten wir schon angesprochen, das Chaos-Spiel 3:6. Die Fürther waren in Führung, hatten schon wieder gehofft, dass sie mal einen zweiten Punkt kassiert hatten, nachdem sie einen Punkt gegen Bielefeld holen konnten. Ja, abends waren dann die Bayern am Start gegen sehr gut verteidigende Bielefelder, unter anderem mit einem guten Ortega, der durchaus verhindert hat, dass es auch schon früher 1-0 steht. Am Ende fällt auch nur ein Tor. Und das spricht auf der einen Seite für die Defensivleistung der Bielefelder, die sich da hinten ganz gut gegeben haben als Bollwerk, finde ich. Ja. Und das haben auch neutrale Beobachter so gesehen. Und die Bayern sind mit dem Kopf, glaube ich, immer noch so ein bisschen anders. Und das hat ihnen beim Bollwerkknacken so ein bisschen, ja, ein Hindernis dargestellt.
Ja, klar. Es sind wichtige 3 Punkte. Letzten Endes kann sich leider die Arminia davon auch nichts kaufen, trotz einer starken kämpferischen Leistung. Und für Bayern sind die 3 Punkte wiederum sehr wichtig, weil sonst die Dortmunder nämlich sehr eng an die Jungs aus München rangerückt wären.
Weil die wären vorbeigezogen.
Ja, stimmt. Ja, sie wären sogar vorbeigezogen, weil da jetzt nur noch ein Punkt zwischen ist.
Richtig.
Es bleibt eng, genau. Ja.
Am Sonntag hatten wir dann die Last-Minute-Eintracht mal wieder gegen Union, ein 2:1, das Union Berlin auf den 6. Tabellenplatz runter befördert und bei 0-4 Leverkusen, die Chance nutzen gegen weiter dezimierte Leipziger, die aber dennoch jetzt nicht mit einer kompletten C-11 aufgetreten sind, aber auf den 8. Platz abgerutscht sind, um gegen selbige Sachsen 1:3 vor 0 Zuschauern zu gewinnen und den 3. Tabellenplatz abzusichern.
Ja, ganz genau, ganz stark. Leverkusen ist jetzt wirklich in Form und die Offensivkraft ist absolut da. Klar, Leipzig hat jetzt nicht konnte jetzt nicht mit seinem kompletten Kader an den Start gehen. Aber Jesse Marsch kommt langsam ins Ruder. Ne? Das geht ja immer mehr in Richtung Mittelfeld der Tabelle. Und Leverkusen hat den Sprung nach vorne wiederum geschafft.
Ja. Absolut, so ist es. Wir haben noch eine News, die gerade reingekommen ist, und zwar ist das, wie gesagt, die neue Trainerstelle bei Hertha BSC Berlin. Pal Dardai hat seinen Chefposten zum 2. Mal geräumt beim Berliner Hauptstadtclub und sein Nachfolger ist jetzt Taifun Korkut. Die letzte Trainerstation von ihm liegt allerdings auch schon 3 Jahre zurück, da war er 10 Monate bei Stuttgart. Er wird jetzt bis zum Saisonende mit einem Vertrag ausgestattet und er soll Hertha, Zitat, neuen Input geben. Benni, glaubst du da dran oder geht es weiter in Richtung Tabellenkeller?
Ich bin gespannt. Also Taifun Korkut hatte eine Zeit lang eine solide Zeit bei Hannover. Das ging dann aber auch wirklich ganz schnell in eine andere Richtung. Und Hannover ist jetzt übrigens seit Jahren in der 2. Liga vorzufinden. Ich bin gespannt, ob das der Mann für den Umbruch ist bei der Hertha. Habe aber auch schon überlegt, wer mir sonst eingefallen wäre als Trainer. Und ich muss sagen, ich habe keinen Namen gefunden. Bis auf, was weiß ich, nee, Michael Fronzek ist ja sogar Co-Trainer bei Wolfsburg, also der ist ja auch nicht frei.
Ja, ja, richtig. Genau, Ralf Rangnick ist jetzt übrigens Manchester United-Trainer und wird danach so ein bisschen die Managerrolle übernehmen. Die News kam noch aus der Insel hier rüber geschwappt unter der Woche. Ansonsten, denke ich, sind wir soweit durch mit den News dieser Woche.
Genau.
Wünschen euch eine schöne Woche, verfolgt den Sport. Am Wochenende ist wieder einiges los und der große Preis von Saudi-Arabien steht an, Klammer auf, yay, Klammer zu. WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton geht weiter und ich glaube, lagert mich nicht fest, aber ich glaube, RTL überträgt sogar das Rennen live, also könnt ihr das sogar alle sehen. Genau, das war's von uns. Twitter und Instagram @onthepitch_pod. Schaut gerne in unserem Linktree vorbei, wo ihr uns alle finden könnt. Wenn mal die ein oder andere Abspielplattform, Klammer auf Spotify, Klammer zu, Probleme macht, findet ihr da auch Alternativen, wo ihr uns findet. Am einfachsten natürlich bei meinsportpodcast.de.
Genau.
Genau, dahin übergeben wir jetzt wieder und ich sage danke, Benni, und euch eine schöne Woche.
Wir hören uns. Ciao. Sehr schön.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.